Heute schauen wir uns das Hohelied an. Wieso schauen wir das Hohelied an? In einem Kontext von Grow oder auch so Gebetshausthemen, es gehört einfach dazu. Das Hohelied kannst du aus dem ganzen Gebetshausumfeld und Gedankenumfeld kaum wegdenken. Da ist so viel von dieser Intimität drin, so viel von dieser Freude an diesem Gott. Und das muss man einfach mindestens etwa 100 Mal im Leben gesehen haben. Das Hohelied, ich gehe da gleich voll rein. Das Hohelied zeigt, dass der Mensch liebt, weil und wie Gott liebt. Und oftmals fehlen dann die Männer, wenn es um das Hohelied geht, denken, ja, das ist ein romantisches Geschwafel. Aber das Hohelied ist wirklich eine tief prophetische, ein prophetisches Bild der Braut und von Christus, des Bräutigams. Man kann das Hohelied auf verschiedene Arten auslegen. Eine, die ist tatsächlich die eine Geschichte, eine romantische Geschichte mit guten Werten, die die Liebe in der Ehe widerspiegeln. Das ist eine Art, das auszulegen. Man kann sie geistlich auslegen und auch da gibt es Unterschiede. Du kannst das interpretieren als die Beziehung zwischen Jesus und individuellen Gläubigen oder Jesus und dem Leib Christi als Gesamtes, als die Braut oder auch zwischen Jesus und dem Volk Israel als die Braut. Und man kann das Hohelied auf all diese Orten auslegen und ich glaube, in jeder Art und Weise ist ein Segen darin und alles kann uns dienen. Aber heute möchten wir uns der Variante widmen, dass das ein Paradigma ist von dem von Christus als Bräutigam und uns als Leib und auch Individuelle als seine Braut. Das Thema, wenn man das Hohelied so anschaut, ist die geistliche Entwicklung der Braut. So die Fortentwicklung, wie sich die Braut im Leben mit Christus entwickelt. Und das beginnt am Anfang im Hohelied 1, Vers 2 bis 4. Wir werden so das ganze Hohelied mit den meisten Versen durchgehen. Das sind 8 Kapitel. Ich mache das mit den so wichtigsten Teilen, dass ihr am Schluss von diesem Abend eigentlich eine Übersicht habt. Was ist das Hohelied überhaupt? Dass diese bildlich gesprochenen 7 Siegel von diesem Buch mal wegfallen und du eine Idee hast, was man darin alles sehen kann. Also es beginnt natürlich, schon fängt es an mit irgendwelchen Küssen. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Das sagt da die sogenannte Schulamit oder die Braut. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein, mit Recht haben sie dich lieb. Damit beginnt das Hohelied. Mit diesem Wunsch, hingezogen zu sein. Ich glaube, dass der Vers 4, zieh mich dir nach, so laufen wir. Das ist so wie der Kernwunsch der Braut. So ihre Lebensvision in dem Leben mit dem Bräutigam. Komm, nimm mich zu dir und dann können wir zusammen gehen. Und interessanterweise ist das zieh mich zu dir ist in Einzahl, so laufen wir ist dann der Plural und spricht vom zusammen als Leib Christi mit dem Christus zu gehen in dem Dienst. Er zieht uns in Intimität, in einer persönlichen Beziehung, aber dann mündet das in einen Lauf im Gesamten. Wir können nicht nur alleine bei Jesus sein und dann alleine wieder losrennen. Wir sind ein Leib. Die Braut ist ein Leib und da können wir nicht nur alleine unterwegs sein. Im ganzen ersten Teil des Hoheliedes, in den ersten 4 Kapiteln, liegt der Fokus darauf, dass die Braut ein Erbe hat in Gott. Gott ist das Erbe der Braut. Im zweiten Teil, in den 5 bis 8 Kapitel, sehen wir, wie der Fokus sich ändert und darauf zielt, dass Christus ein Erbe hat in der Braut. Denn auch Gott hat ein Erbe im Leib. So, in diesen ersten Versen, was bedeutet das? Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das spricht von diesem Wort Gottes. Das Wort, das kommt aus seinem Mund und das berührt uns auf eine sanfte Art und Weise. Das sind diese Offenbarungen Gottes, die aus dem Wort Gottes, der Bibel, die aus dem Wort des Herrn kommen. Was heißt es? Es ist besser als Wein. Wein sind die Freuden dieser Welt. Und da gibt es guten und schlechten Wein. Es gibt nicht nur schlechten Wein. Es gibt ganz viele Segnungen in dieser Welt, die uns Freude bereiten können. Das sind die Dinge, mit denen Gott uns segnet. Es gibt auch schlechten Wein. Das ist die Sünde. Und das ist zum Beispiel im Epheser 4 beschrieben, dass wir den alten Menschen abgelegt haben, der sich wegen der trügerischen Begierden verderbte. Oder im Hebräer heißt, da spricht er von dem Betrug der Sünde. Das ist so ein schlechter Wein, weil wir denken, darin finden wir Freude, aber es ist ein Betrug darin. Es ist nicht die Freude, die bleibt, wie das Wort Gottes, das uns erreicht. Im Psalm 16 heißt es, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Das ist die wahre Freude. Darin ist kein Betrug. Darin finden wir für immer die Freude, diese vor seinem Angesicht sein. Aber zurück zum Hohelied. Im Hohelied zu Beginn, in den ersten Versen 5 bis 6, heißt es, schwarz bin ich, aber lieblich, ihr Töchter Jerusalems. Meinen eigenen Weinberg hütete ich nicht. Es ist eine Erkenntnis darin, fehlerhaft zu sein. Und manchmal sind wir so darauf fokussiert, zu sagen, oh, ich bin so fehlerhaft. Noch schlimmer, du bist fehlerhaft. Aber wir schauen unsere Sündhaftigkeit an und verlieren die Lieblichkeit, die wir bereits haben in Christus. Andere betonen nur die Lieblichkeit und sagen, weißt du, in Gott bist du perfekt, in Gott bist du wunderschön, da ist gar keine Sünde. Aber beides ist ein Aspekt, der wahr ist. Und wir dürfen diese nicht gegeneinander ausspielen. Wir sind fehlerhaft. Wir stehen noch nicht in dieser Perfektion, aber trotzdem sieht Gott uns an als lieblich. In Gottes Augen sind wir lieblich und er sieht beide Aspekte. Denn selbst in unserer Schwachheit sind wir schön in seinen Augen. Das lesen wir in verschiedenen Stellen, zum Beispiel in 2. Korinther oder 1. Petrus 3, die davon sprechen, dass Gott uns sieht, so wie wir noch nicht sind. Er sieht das, was wir noch gar nicht sehen können. So heißt es dann, sage mir doch, du, den meine Seele liebst, wo weidest du, wo hältst du Mittagsrast? Und Salomo antwortet ihr, ist es dir nicht bekannt, du Schönste unter den Frauen? Es spricht von einem ersten Begehren. Sie, diese Frau, sie sieht diesen König, sagt, hey, ich möchte mehr, ich möchte, wo bist du? Wo kann ich mich sättigen an dir? Wo finde ich mehr von dieser Nahrung? Und er zeigt dir eine Zuneigung, sagt, du bist die Schönste aller Frauen. Die Braut beginnt fasziniert zu werden von diesem König. Bist du in deinem Leben, bist du verliebt? Bist du begeistert von Jesus oder weißt du nur, wie das alles funktioniert? Die Braut, die hat mal gesehen, dass der König ist schön, er ist irgendwo begehrenswert. Und langsam wächst da so eine richtige Faszination über den Bräutigam. Sagt, hey, kann ich mehr von dir haben? Sie erkennt, dass Errettung eigentlich, jetzt im übertragenen Sinn, mehr ist als eine Vergebung und Segen in ihren Umständen. Unsere Errettung ist eine Einladung zu einem Leben in Faszination von Jesus. Es ist nicht nur eine Änderung, so dass wir gut dastehen. Unsere Errettung ist ein Ruf des Herrn, der sagt, komm, sei mit mir, sei in meiner Nähe, dass da eine Faszination wachsen kann. Wie David gesagt hat im Psalm 27,4, er möchte sein Leben lang die Lieblichkeit des Herrn schauen und immer in seinem Haus sein. Salomo antwortet darauf und sagt, siehe, du bist schön. Ups, nicht Salomo, Schulamit. Sie, in der Faszination, die da wächst, sagt sie, siehe, du bist schön, mein Geliebter. Und so lieblich. Ich glaube, dass wir in unserem Leben immer wieder das sehen dürfen. Wie oft stehst du auf mit Jesus? Wie oft gehst du zu Bett und sprichst mit Jesus und bist begeistert und schaust ihn an und kannst so sagen, wie das hier steht, du bist so schön, mein Geliebter. Manchmal rattere ich da all meine Probleme durch und bitte ihn, was er alles tun könnte und erinnere ihn daran, was er alles noch nicht getan hat, aber doch schon lange hätte tun sollen. Und die Faszination, die lässt dann manchmal, ganz ehrlich gesagt, etwas zu wünschen übrig. Aber sie hat das in diesem Moment. Sie beginnt eine Faszination zu entwickeln für diesen König, für diese Schönheit des Herrn. Und sie bekommt eine Einsicht in ihre Identität, in dieser Faszination. Denn wir lesen kurz weiter im Hoheli 2,1 heißt es, ich bin eine Narzisse oder eine Rose von Sauron, eine Lilie der Täler. Das musst du zuerst einmal sehen. Die Schulamit, die hatte eine Erkenntnis, wie sie gesehen wird von Gott. Wir haben das letzte Mal ein bisschen darüber gesprochen, wie Gott uns sieht, wie viel Schönheit er in uns sieht. Du musst das einmal erkennen, dass er dich als schön sieht. Selbst wenn du noch in dieser Dunkelheit steckst und die noch nicht im erlösten Leibe lebst, aber diese Schönheit, dass er dich sieht, die beginnt mit der Faszination und mit der Offenbarung, die er dir dann wieder gibt dafür. Sie sieht auch ihre Sicht gegenüber dem König, gegenüber dem Herrn verändert sich. Und das ist ein Vergleich, den wir da lesen, Hoheli 2, 3 bis 5, dass sie gerne in seinem Schatten sitzt, so gerne, und seine Früchte genießt und sagt, stärk mich, erquick mich, denn ich bin krank vor Liebe. Das spricht darauf an, dass wir in unserem Leben sozusagen im Schatten des Kreuzes ausruhen dürfen und seine Intimität genießen dürfen. Das ist das Werk des Kreuzes, das ist die Frucht des Kreuzes, dass wir nichts mehr tun müssen, um in seine Intimität zu kommen. Sein Banner über mir, sagt sie da, ist Liebe. Er leitet uns in Liebe. Er errichtet ein Banner auf, er deklariert, ich leite dich in Liebe. Er ist nicht hier, um dich zu verdammen. Er ist nicht da, um dich klein zu machen oder auszunutzen. Gott leitet dich in Liebe und deklariert das hier. Doch nun, wenn wir einmal an diesem Punkt sind, da kommt auch eine gewisse Herausforderung mit sich. Und im Hohelied wird die Braut herausgefordert, ihre Komfortzone zu verlassen. Wir lesen da weiter im Hoheli 2, Verse 8 bis 9. Da heißt es, da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Sehr moderne Bildsprache da. Können wir uns alle genau vorstellen, wie das aussieht. Aber damals, das Bild, das kommt gar nicht so auf die Zeit an. was du dir vorstellst, auch heute, wenn du das siehst, dass ein Hirsch oder so, dass das Tier da mit Leichtigkeit über diese Hügel hüpft. Und das spricht davon, wie Jesus unsere Hindernisse, seien die im Natürlichen, Geistlichen, dämonische Bindungen, praktische Hindernisse, er hüpft da drüber in Leichtigkeit. Er kommt zu dir hin und nichts von Bergen und Hindernissen kann ihn aufhalten. Er kommt in einer Leichtigkeit zu dir hin. Und da lesen wir weiter, siehe, da steht er hinter unserer Mauer und schaut zum Fenster hinein. Mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Er fordert sie auf, ihren schönen Raum, ihre schönen warmen vier Wände zu verlassen und mit ihm zu kommen. Und er ermutigt sie noch dabei. Sie sagt, du bist schön, ich begehre dich, ich möchte mit dir weitergehen. Doch was macht sie? Sie antwortet ihm und sagt, es ist mir zu heiß. Ich mag nicht über diese Berge mit dir, ich weiß nicht, ob ich das kann. So, warte doch, bis der Tag etwas abkühlt. Geh, mein Geliebter, springe über die Hügel, sei da dieser Hirsch. Ich kann jetzt nicht mitkommen. Doch ihr Ungehorsam in diesem Sinn ist nicht aus Rebellion. Wenn wir das lesen, denkst du nicht, nein, ich komme nicht mit, weil du es mir sagst, sondern es ist eine Angst. Es ist eine Unreife in der Beziehung mit Gott, die sie daran hindert, mit ihm zu gehen. Sie denkt, sie hat die Kraft nicht, an diesem Tag ihm nachzufolgen. Es ist nicht, dass sie einfach sagt, ich mache nicht, was du sagst. Rebellion ist etwas anderes. Aber oft finden wir uns ja auch in dieser Situation, wenn Gott uns ruft und du hast Zweifel, kannst du das wirklich? Habe ich wirklich die Kraft dazu? Wie ist es möglich, das zu tun, auch selbst wenn er mich ruft? Und das ist einfach eine Unreife in der Beziehung und diese wird erst später überwunden werden. Aber wir sehen, wie das ist, wie auch damals bei Mose er das Lager verlassen musste, um in dieses Zelt der Zusammenkunft zu gehen. So ist auch sie gefordert, ihr Lager, ihre schönen vier Wände zu verlassen und ihm nachzufolgen. Was passiert, weil sie das nicht tut? Es gibt eine Korrektur vom Herrn. Er zieht seine Gegenwart zurück. Es ist zwar keine Ablehnung, aber er möchte unseren Griff von diesen Dingen lösen, die unsere Herzen gefangen halten. Sie blieb dann zu Hause. Sie ist ja nicht gegangen. Und dann heißt es, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, denn meine Seele liegt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Sie ist dann aufgestanden, sie ist in die Stadt gegangen, sie hat ihn gesucht und sie hat ihn nicht gefunden. Nachdem sie da an den Wächtern vorbeigegangen ist, kaum war ich an ihnen vorübergegangen, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Aber Gottes Disziplinierung in diesem Sinn, seine Korrektur war, dass er seine Gegenwart zurückgezogen hat. Sie hat ihn gesucht und nicht gefunden. Er hat sie nicht abgelehnt, aber er hat seine Gegenwart zurückgezogen, bis sie aufgestanden ist, ihn wirklich zu suchen, bis sie ihre Komfortzone verlassen hat, um ihm wieder zu begegnen. Da hat er sich ihr wieder offenbart. Und das heißt, sie hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Sie erkennt, dass der Gehorsam gegenüber Gott keine Gefahr birgt. Denn in diesem Moment oder anschließend hat sie eine neue Offenbarung von seiner Herrlichkeit. Ich lese das nicht alles. Das ist Hoheliter 3, 6 bis 11. dass er das beschrieben, wie dieser Salomo kommt mit Gewürzen und 60 Helden, all die stärksten Säulen, Silber, Gold, ganz viele starke Worte darin, die Herrlichkeit beschreiben. Und diese Offenbarung hat sie, nachdem sie ihren Geliebten wieder gefunden hat, nachdem er seine Gegenwart wieder ihr gegeben hat, nachdem er sie entzogen hat. Und sie erkennt, dass es einfacher ist, ihm zu gehorchen, denn er ist vertrauenswürdig und er ist stark. Ich glaube, Mike Pickle hat das mal gesagt, es ist besser, mit Jesus auf dem Wasser zu laufen, als ohne ihn im Boot zu sitzen. Es ist besser, mit Jesus auf dem Wasser zu laufen, als ohne ihn im Boot zu sitzen. Und oft sind wir auch herausgefordert, wenn er uns ruft, sagt, komm, wie der Petrus auf das Wasser. Und denkst, nein, ich bleibe im Boot, ich mag nicht. Aber ich glaube auch, es ist eigentlich sicherer, bei ihm zu sein, als nicht bei ihm zu sein, wenn er uns ruft. In all diesem sieht er die Braut, der Herr sieht die Braut als schön. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Sie ist aufgestanden. Aber dem Ruf in die Berge wird sie erst jetzt dann später im Kapitel 4 folgen. Sie ist erst in die Stadt gegangen. Eigentlich hat er sie ja hinausgerufen in den Dienst mit ihm, in die Berge, auf die Felder. Aber er hat eine prophetische Sicht dieser Braut. Und er sagt, du bist schön. Und dann kommt eine ganze Beschreibung, was er alles wie schön findet an ihr. Er lässt kein Detail aus. Aber diese prophetische Sicht der perfekten Braut, die Gott von uns hat. Denn wie es im Römer heißt, er ruft nicht, was ist, sondern er sieht nicht, was ist, sondern er ruft das, was noch nicht ist, als ob es schon wäre. Und wenn er dich anschaut, schaut er nicht die Imperfektion an, die du hast, sondern er ruft dich und spricht das hervor, das noch nicht ist in deinem Leben. Dass es wird und dass es Tatsache und Realität wird. Das ist das, was er tun kann. Der Gideon, den nannte er einen tapferen Helden. Lies die Geschichte mal mit dem Gideon. Der hat sich versteckt, der hatte Schiss, aber Gott nannte ihn einen tapferen Helden. Er hat ihm einen Engel vorbeigeschickt, der hat ihm gesagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Gideon dachte, oh, ich habe so Schiss, ich habe so Angst. Er ruft das hervor, was du selber noch nicht sehen kannst. Die Braut wird bereit, nun diesem Gott nachzufolgen. Sie wird ihm nachfolgen, und zwar lesen wir das im Vers 6 des 4. Kapitels. Im Vers 6 heißt es, bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, will ich auf den Myrrheberg gehen und den Weihrauchhügel. Und Gott bestätigt das nochmals und sagt, schön bist du. Das ist seine Antwort auf ihre Hingabe, meine Freundin in allem. Und kein Makel ist an dir. Sie ist bereit, auf diese Myrrenberge zu gehen. Das Myrrhe spricht einfach auch von dem Leiden. Das ist ein Gewürz, das wurde bei den Beerdigungen gebraucht. Der Myrrheberg ist nicht der Berg der Freude. Sie ist bereit, auf den Myrrheberg und auf den Weihrauchhügel zu gehen. Das sind Dinge, die von Leiden sprechen. Sie ist nicht nur mehr bereit, ihre Komfortzone zu verlassen, sie ist auch bereit, ihm nachzufolgen, selbst wenn es Leiden beinhaltet. Und jetzt wird es schön. Denn Gott sagt dieser Satz und der bleibt einfach, du hast mir das Herz geraubt. Du hast mir das Herz geraubt. Was kannst du dir etwas Besseres vorstellen, als dass Gott das zu dir sagt? Du hast mir das Herz geraubt. Nicht, ja, das war ganz gut, was du da gemacht hast. 5,5. 4 von 5 Sternen. Die Lage war gut, das Frühstück war nicht so gut, das Personal war freundlich. Nein, du hast mir das Herz geraubt. Kein Wenn, kein Aber, keine Einschränkung. Ich bin hin und weg. Meine Schwester, meine Braut, heißt es hier, mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Kannst du dir vorstellen, dieser Gott, den nichts besiegen kann, keine Armee der Welt, kein Hügel, kein Berg in der geistlichen Welt hält ihn zurück, er springt da so locker drüber. Aber du bodigst ihn. Du besiegst dieses Herz Gottes, indem du ihn anschaust. Und er schaut dich an und sagt, wow, ich bin hin und weg von dir. Ich bin hin und weg. Du hast mir das Herz geraubt. Wenn du das erkennst, und die Braut, die hat das erkannt, und das hat sie ausgerüstet, um weiterzugehen und um auch das Leiden zu umarmen. Sie geht auf diesen Myrrhe-Hügel. Aber die Erkenntnis, dass sie Gottes Herz so geraubt hat, dass er so hin und weg ist von ihr, das befähigt sie erst, in diese Berufung hineinzugehen. Du kannst nicht auf einen taffen Kurs gehen, ohne die Sicherheit zu haben, dass Gott mit dir ist. Du kannst nicht ein großes Projekt dir vornehmen, jetzt im nicht geistlichen Sinne, ohne dass du weißt, dass du die Ressourcen dazu hast. Du brauchst eine Motivation dafür. Wenn du in den Dienst berufen bist, in irgendeiner Form, dann brauchst du zu wissen, dass Gott mit dir ist. Und Gott ist mit dir. Er schaut dich an und sagt, ich bin hin und weg. Du hast mir das Herz geraubt. Und das setzt dich frei, in den Dienst zu treten. Die nachfolgenden Verse sprechen von wie Gott auf dieses antwortet. Und er sagt, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Und das tönt sehr kryptisch, aber es ist so, dass in dieser Zeit in den offenen Gärten war vielleicht eine Quelle, die verschmutzt war. Und die Gärten der Könige, die waren abgeschlossen und hatten reines Wasser. Und es spricht davon, dass sie möchte diesen Garten in ihrem Herzen haben, der reines Wasser hat und sie in Reinheit gehen kann. Nicht einfach nur ein Garten eines Gartens willen, sondern ein Garten des Königs. Dass das Herz ein Garten wird, in der ihm gehört. Sie möchte, dass der Duft von Gottes Gewürzen in ihrem Leben zunimmt. Ihr Garten spricht von ihrem Herzen. Der Nordwind spricht von den kalten und bitteren Winden des Winters. Der Südwind spricht von den warmen und erfrischenden Winden des Sommers. Sie hat keine Angst mehr vor den Prüfungen. Der Nord- und der Südwind, der hat gefehlt auf den Folien. Ah, da kommt's ja. Sie sagt im Vers 16, erwache du Nordwind und komm du Südwind, doch weh in meinen Garten. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Sie hat diese Bereitschaft, nicht mehr nur im Komfort zu sein, sondern auch sich testen zu lassen, sondern auch sich dem auszusetzen, was alles auf sie zukommt, wenn sie in der Nachfolge steht. Und das geht dann gegen Ende Kapitel 4. Und jetzt sehen wir, wie alles sich verändert. Ab dem 5. Kapitel sehen wir, wie Gott seine Braut zieht. Und im 5.1 spricht er auf einmal von seinem Garten, von seiner Braut, von seiner Myrrhe, seinem Balsam. Es heißt hier, ich komme in meinen Garten, meine Schwester und meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe und meinen Balsam, meine Wabe. Es ist ihm. Der Garten gehört ihm. Ihre Bereitschaft, dieses alles zu verlassen, ihm zu gehorchen und mit ihm vorwärts zu gehen, bringt sie in eine Hingabe, in der er sagen kann, dein Garten, dein Herz ist mir. Alles, was darin wächst, gehört mir. Und ich komme gerne in meinen Garten. Jesus liebt es, dein Herz zu erfüllen. liebt es, die Früchte deines Herzens zu genießen. Das, hier beginnt das Erbe, das Gott in dir oder in der Braut hat. Jesus hat das Kreuz in Gethsemane, hat er bereitwillig auf sich genommen. Wir kennen den Kampf, den er gehabt hat. Die Jünger, er hat mit den Jüngern, er hat gebetet, er hat Blut geschwitzt, aber er hat es angenommen. Und wir haben immer mal wieder einen Ruf in die Nachfolge, auch des Leidens. Und er lädt uns dazu ein, im Leiden mit ihm Gemeinschaft zu haben. So wie es im Philipper 3,10 heißt, dass wir die Gemeinschaft seiner Leiden haben können. Aber er ruft uns und ich glaube, wir sind da auch oft mal wieder herausgefordert, dass wir dann eben nicht nur in diesem Märchentraum mit ihm sind, der Intimität und jetzt ist es sein Garten und jetzt kommt er und ist alles wunderbar, sondern er ruft uns wirklich in eine echte Nachfolge, die auch einen Preis kostet. Im Hohelied 5,2-3 ist sie wieder mal zu Hause am Schlafen und tatsächlich diesmal hört sie ihn klopfen. Er klopft und sagt, tu mir auf, meine Freundin, meine Vollkommene. Und sie antwortet unverzüglich. Diesmal hat sie nicht eine Ausrede. Sie sagt aber, ich habe mein Kleid ausgezogen. Sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Sollte ich sie wieder beschmutzen? Das spricht davon, dass sie ihr altes Leben abgelegt hat. Sie hat die schmutzigen Kleider abgelegt, ihre Füße in seiner Gnade gewaschen. Aber sie hatte keine Angst mehr davor, ihm zu gehorchen, und bat ihn, dass diese Winde kommen können, dass der Nordwind kommt, dass der Südwind kommt. Das hat sie im Kapitel 4 ja darum gebeten. Aber diesmal hat sich sofort erhoben mit ihrem Herzen. Und das Sehnen in ihr wurde aktiv. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres war seinetwegen erregt, heißt es. Ich stand auf, um ihm zu öffnen. Und die Myrrhe waren noch am Türgriff. Das war übrigens im ganz praktischen Sinne war das ein Brauch in der orientalischen Sitte damals, dass ein abgewiesener Liebhaber den Türgriff mit Salböl bestrich. Das habe ich irgendwo nachgelesen, damit die Beständigkeit seiner Liebe zum Ausdruck brachte. Aber er aktiviert diese Salbung in dir. Und während der ersten Prüfung hat ja Gott seine Gegenwart zurückgezogen. Und dies hat ihre Fähigkeit beeinträchtigt, mit ihm wirklich Intimität zu haben. Er hat sich zurückgezogen, sie konnte nicht mehr in dieser Intimität mit ihm sein. Und nun verließ sie diese Gegenwart zum zweiten Mal. Und ich glaube, das ist eine Prüfung, durch die gehen wir immer auch mal wieder in unserem Glaubensleben. Der Herr ruft, du gehst im Gehorsam. Und dann findest du ihn nicht. Hast du schon mal so etwas erlebt? Er ruft dich. Du machst dich auf und du bist nicht ungehorsam oder du hast keine Angst. Aber sobald du losgehst, fragst du dich, wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht. Er ist weg. Und das sagt sie auch im Vers 6, als sie sagt, ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Sie erlebte hier eine zweite Prüfung, als ihr Dienst von anderen abgelehnt wurde. Das erste Mal war es ihre Person. Sie konnte ihn nicht finden. Aber jetzt wurde sie geschlagen von den Wächtern oder den Ältesten in der Stadt. Und sie haben ihr den Schleier weggenommen, ihre geistliche Abdeckung. Diese, die sonst eigentlich Wächter sein sollten oder die Leiter waren in dieser Zeit. Wie wird sie reagieren? Das heißt, das ist noch hier. Die Wächter, sie schlugen mich wund und sie nahmen mir meinen Schleier weg. Manchmal sagt man dem auch, das ist die dunkle Nacht der Seele. Haben so eine mittelalterliche Bezeichnung. Was tust du, wie reagierst du? Ich glaube, Gott ruft uns immer mal wieder auch in diesen Garten Gethsemane. Und in dem Moment werden unsere Lebenseinstellungen und unsere Absichten wirklich geprüft. Ihre Reaktion war, die sehen wir dann. Die war, ich bin krank vor Liebe. Auf die Frage, wieso sie ihn überhaupt sucht. Sie reagiert auf Gott mit Liebe und auf die Menschen um sich mit Demut. Denn sie bat die anderen Töchter Jerusalems um Hilfe. Die Frage an dich ist, willst du Gott nachfolgen, auch wenn er dir Dinge vorenthält, nach denen du dich so sehnst? Willst du ihm nachfolgen, selbst wenn du seine Gegenwart nicht spüren kannst? Willst du ihn lieben und ihm vertrauen, selbst dann, wenn du von den Umständen vielleicht enttäuscht bist? Sie ging los. Sie konnte sich nicht zurückhalten. Auf dem Weg sagte sie, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, so was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Sie konnte ihn nicht finden, ihre Umstände waren anders, hätte enttäuschend sein können. Sie ging ja zu öffnen und da ist er verschwunden. Aber nein, sie war nicht bitter, sie war nicht enttäuscht von diesen Umständen, sondern sie rannte ihm nach. Was Liebe alles mit uns macht. Sie rannte ihm nach. Die Töchter, die anderen Gläubigen im übertragenen Sinn sagen, was soll das? Was Vers 9 im Kapitel 5. Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten? O du Schönste unter den Frauen. Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Sagen, was ist an diesem denn besser? Was siehst du in diesem, das andere nicht haben? Und sie gibt dann eine riesenlange Beschreibung, wie er ist, und sie nennt, ich glaube, etwa 10 Eigenschaften, die sie an ihm liebt. Ich lese diese nicht alle, sind Hohelied 15 bis 16. Es bezieht sich auf einiges, seine Augen, seine Wangen, seine Lippen, alles, was sie schön findet an ihm. Sie ist begeistert, sie ist fasziniert von diesem König und sagt, es gibt niemanden, der so ist wie er. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt, krank vor Liebe, wie sie sagt. Nachdem diese Prüfungszeit vorbeiging, da brach der König sein Schweigen. Und er überschüttet sie wirklich mit Zuneigung. Er sagt, wie schön, dass sie ist. Es dann im Kapitel 6, 4 bis 10 sagt er, sie sei schön wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtgebietend wie Herrscharen mit Kriegsbannern. Die Kriegsbanner sprechen davon, von dem siegreichen Rückzug der Armee. Sie hat ihre größten Feinde besiegt. Und das waren nicht die Feinde um sie herum, das waren die Feinde in ihrem Herzen. Das sind die Feinde, die wir besiegen müssen, um siegreich vor ihm zu stehen. Und diese hat sie uns. Gott hat das so wertschätzend gemacht vor allen anderen und gesagt, du bist schön, wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Das ist wie das, du hast mir mein Herz geraubt. Schau mich nicht an, ich kann nicht mehr. Keine Armee kann ihn besiegen. Nichts kann ihn hindern, keine Wand zurückhalten, keine Kette halten. Aber deine Augen überwältigen ihn, weil du bist ihm nachgefolgt, hast nicht zurückgehalten, selbst als es schwierig wurde, sie ist durchgegangen, die Wächter haben sie schlecht behandelt, haben sie geschlagen und trotzdem hat sie nicht aufgegeben, weil dieses Feuer der Liebe so gebrannt hat in ihr. Gott ehrt das und er ehrt es, wenn wir durch dies durchgehen. Jesus wird von nichts besiegt, außer von unserer Liebe, wenn wir ihm treu sind. Im Anschluss im Hohelied sehen wir die Vorrangstellung der Schulamit und spricht davon, dass Gott hat ja einen Wahnsinnskönighof, einen geistlichen, wie einen Engel und Älteste und alles Mögliche, aber er spricht von ihr als die Einzige, die Makellose. Sie ist die Einzige ihrer Mutter. Wer ist sie, die hervorglänzt? Und sie ist nicht einfach wie ein Engel oder wie jemand aus dem königlichen Hof des Herrn, sondern sie ist ganz speziell und steht darüber. Du stehst nicht auf derselben Skala wie ein Engel oder ein Dienst. Geist des Herrn, was es auch immer alles geben möge. Du wirst angeschaut als makellos, als Einzige, als Auserwählte und jemand, der glänzt wie das Morgenrot. Er wird dich rechtfertigen. Und das ist das Schöne. Jede Versuchung, jede Schwierigkeit, in der wir durchgehen, Menschen mögen sagen, was sie wollen, aber der Herr wird dich rechtfertigen. Die Braut hat zwei Reaktionen erhalten. Das eine ist, dreh dich, O Sulamit, wir wollen dich anschauen. Und das zweite ist, ja, was schaut ihr die eigentlich an? Beides im Vers 1, Kapitel 7. Aber im Vers 7, Kapitel 7 sagt der Herr, wie schön bist du und wie lieblich, o Liebe voller Wonnen, wunderbare Liebe. Das Erste ist nicht mehr so wichtig. Du wirst immer beide Reaktionen erhalten. Der Herr ruft dich, du gehst, du wirst von ihm geehrt. Die Leute werden sagen, oh, was ist das schon? Das ist nichts Spezielles. Andere werden dich verehren und sagen, oh, du bist der Auserwählte, du bist die Auserwählte. Wir müssen alles tun, was du sagst. Weißt du was? Wichtig ist, was der Herr sagt. Wichtig ist, dass du ihn hören kannst, wie er sagt, du bist schön. Du bist meine Liebe. Und dies bringt auch die Braut in eine Reife, die sie vorhin nicht hatte. Denn schlussendlich möchte ja der Herr, nicht nur eine Braut, die da ist, weil sie weiß, dass es ihr gut geht um den König. So quasi, Jesus ist unser Sprungbrett in das Glücklichsein in unserem Leben. Jesus sucht eine Partnerschaft mit uns, ein Zusammenwirken für das Königreich Gottes. Und da beginnt auch unsere Berufung und der Ruf des Herrn hineinzukommen, dem wir folgen dürfen. Und in unserer Reife merken wir, dass wir in diesem Gehorsam nicht zurückgehalten sind, sondern freigesetzt. Die Braut geht hier mit ihm und sogar ruft ihn sogar, weiterzukommen. Das ist eigentlich eine Fürbitte, die Braut hier ausspricht. Sie sagt, komm mein Geliebter, wir wollen hinausgehen. Wenn du das vergleichst mit dem Anfang Kapitel 2, wo sie gesagt haben, na, ich warte bis zum Abend, ich weiß nicht, ob ich mag, ich kann nicht. Jetzt sagt sie, komm, Heiliger Geist, komm Gott, wirke unter uns. Sie ist richtig mutig, sie will, dass Gott etwas tut. Und das kommt aus diesem Bewusstsein, aus ihrer Identität, als diese geliebte Makellose in seinen Augen. Es gibt diese edlen Früchte, neue und alte, die sie ihm aufbewahrt hat. Das finde ich so interessant, das Detail, dass wir manchmal dann losrennen und denken, jetzt das Neue, das Neue, das Neue. Aber es gibt auch diese alten, edlen Früchte, die ihre Zeit haben, die ihren Wert haben. Und die Braut, die bringt alles zum Herrn. Sie bringt die neuen Dinge genauso wie die schönen alten Dinge. Es ist nicht zu verwerfen, sondern es ist das, was wertvoll ist in Gottes Augen, das bringt sie ihm auch hin. Und darin drückt sich diese Reife in der Partnerschaft mit Jesus aus, diese Kühnheit im Dienst und diese Vereinigung schlussendlich mit ihm. Ich wollte dich führen und bringen in das Haus meiner Mutter, dass er lehrt. Sie wollte ihm diesen Most geben und dann schlussendlich, dass sie mit ihm wirklich ganz vereint ist in diesem Umschlungensein. Das Ganze mündet dann in diesem schönen Vers, den wir kennen auch aus gewissen Liedern. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm. Misty Edwards hat mal so ein schönes Lied dazu geschrieben. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Ein Siegel auf dein Herz. Der Herr möchte dieses Siegel auf dein Herz geben. Das Siegel wird mit Feuer gemacht. Das Siegel braucht Feuer, damit das dann haltet. Und er möchte mit diesem Feuer dein Herz versiegeln. Und weißt du was? Das Feuer des Herrn für dieses Siegel, das kannst du nicht machen. Das ist Gottes Verantwortung, aber es ist das, was er auch wirklich tun wird. Wenn wir unseren Teil bringen, im Gehorchen, im Nachfolgen, dann ist es seine Aufgabe, sogar, ich würde sagen, sogar seine Verantwortung, unser Herz auf diese übernatürliche Weise zu versiegeln, so dass wir Gott von ganzem Herzen lieben können. Und da kommt noch die letzte Fürbitte dieser Braut, die von ihrer Schwester spricht, die noch etwas Attraktivität gebrauchen könnte und sich fragt, was macht man mit ihr, wenn die Zeit gekommen ist. Und ist eigentlich ebenfalls eine Fürbitte. Das heißt, wenn sie eine Mauer ist, so bauen wir. Wenn sie eine Tür ist, so verschließen wir. Und sie bittet eigentlich darum, dass sie ebenfalls in eine Reife kommt, dass sie in eine Schönheit kommt, obschon sie gewisse Makel noch hat. Da sehen wir dann, dass sie wirklich in eine Reife gewachsen ist, diese Frau, die zu Beginn nicht zu sehen war. Wir lesen hier vom Salomo, von seinem Weinberg, und den er gab für 1000 Silberlinge. Und sie sagt, sie hat ihm die 1000 gegeben. Aber sie kümmert sich nun um ihren Weinberg. Wenn du dich erinnerst, dass es zu Beginn hieß, dass sie sich nicht um ihren Weinberg gekümmert hat, jetzt tut sie das. Und er ruft sie in den endgültigen Auftrag. Er ruft sie, sagst, die du in den Gärten wohnst, die Gefährten lauschen deiner Stimme. Lass mich sie hören. Eile dahin, sagt sie, mein Geliebter, und sei der Gazelle gleich und dem jungen Hirsch. Es erinnert uns an die Szene früher, in dem sie nun wirklich ein Begehren hat, dass er kommt, dass er Hindernisse überwindet, dass er nicht wartet, nicht zurückhält, sondern dass er sich aufmacht. Und da sehen wir einfach, dass das konnte sie zu Beginn nicht. Da sind wir dann am Punkt mit der Offenbarung 22,7, an der es heißt, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Herz haben wir das letzte Mal schon etwas angeschaut. Aber das ganze Hohelied, etwas zusammengefasst und rückblickend, das spricht von dieser Entwicklung. Und wenn du das einmal selbst durchliest, das ist ja, ich möchte euch ermutigen, das einmal am Stück durchzulesen. Das ist ein sehr kurzes Buch. Aber du siehst, wie sie sich entwickelt. Und du siehst die Parallelen in deinem Leben. Manchmal stehen wir in Unreife oder in Angst gegenüber seinem Auftrag und wir folgen ihm nicht, weil wir einfach nicht wollen, vielleicht weil wir uns fürchten, weil wir nicht wissen wie, weil uns die Reife fehlt für das, was er uns dazu beruft. Er verdammt dich nicht, er geht mit dir weiter. Vielleicht befindest du dich in einer Zeit der Prüfung, du suchst ihn, du betest für gewisse Themen und du kriegst einfach noch keine Antwort. Gibst du dann auf? Lässt du es sein? Wendest du dich jemand anderem zu? Bleibst du dabei, so wie die Schulamit in diesem Hohelied? Bleibst du dran? Suchst du ihn, bis du ihn wieder findest? Da connected es mit unserem Anliegen hier im Gebetsraum, hier im Gebetshaus. Wir wollen dranbleiben. Das ist so ein etwas Grundlegendes in der Gebetshausarbeit, dass wir das Sehnen haben nach diesem Gott, das Dranbleiben mit ihm, ob wir ihn sehen, ob wir ihn spüren, ob es schwierig wird oder einfach ist, das kommt nicht darauf an, weil unser Herz, das brennt für ihn. Und wir haben ein bisschen davon erkannt, wie er uns sieht, dass er uns sieht als schön und wunderbar. Wir haben etwas davon erkannt, was sein Begehren ist in uns. Und das motiviert uns, in den schwierigen Momenten dran zu bleiben. In diesen Momenten, wenn wir sagen, wo ist der? Ich sehe nicht, ich rufe, ich schreie, ich spüre nichts. Aber ich weiß, was er in mir sieht. Ich weiß, wie er mich begehrt. Ich bin ein Erbe für ihn. Er ist nicht nur mein Vorteilsbringer. Er möchte mit mir zusammen Königreich Gottes bauen. Das Hohelied ist einfach eine sehr bildhafte Geschichte, die das illustriert. Ich möchte euch ermutigen, das doch euch einmal nochmals zu überlegen, in welcher Phase befindest du dich? Wo siehst du dich wieder in dieser Geschichte? Bist du am Ende angelangt, in dieser kompromisslosen, hingebungsvollen Liebe? Bist du in der Zeit, in der du sagst, ich weiß nicht mal, wo er ist? Bist du dort, wo du verurteilt oder abgelehnt wirst? Bist du dort, wo du ihn erst am Kennenlernen bist, denkst, was ist das genau mit diesem Gott? Ich weiß gar nicht, was das alles auf sich hat. Schau dir das nochmals an. Nimm dir das als einen Wegweiser, wie es in deinem Leben wirklich weitergehen kann, wie du in dieser geistlichen Reife weiter wachsen kannst. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns begehrst, dass du zu jedem hier, zu jeder Person hier sagst, wenn ich dich anschaue, dann verliere ich die Kontrolle, dann bin ich hin und weg. Wenn ich deine Augen sehe, dann bin ich überwältigt. Danke, Jesus, dass du das sagst zu jeder einzelnen Person, die dich anschaut, weil du uns so begehrst, weil du so ein Verlangen hast nach uns. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Verlangen in uns genauso wächst. Herr, komm und bring dieses Feuer hervor, das unser Herz wirklich versiegelt für dich. Ich bitte dich, Jesus, bringe dieses Feuer in unseren Herzen hervor. Es ist etwas, das wir nicht tun können. Wir sehen, wie unvollkommen wir sind. Aber Jesus, ich möchte auch in dem stehen und verstehen, wie du uns siehst, in dieser prophetischen Sicht und sagen, ja, ich bin begehrenswert für dich. Ich weiß, du möchtest mit mir vorwärts gehen. So komm und offenbare uns noch mehr von deiner Schönheit. Offenbare uns, wie du uns siehst. Offenbare uns, wie du für uns sichtbar sein sollst. Wir möchten wirklich mit dir zusammen sein.